Heute zu Gast im Podcast Torben Steenmans, der Leiter für Serious Games and Business Development bei EatPlaces.
Und was muss ich vielleicht anders machen, damit ich auffalle und auch eine gewisse Mund-zu-Mund-Propaganda über meine Arbeitgebermarke entsteht? Und unserer Meinung nach ist das, indem man mit Erlebnissen auf die Zielgruppe zugeht. Und wir kreieren dafür Online-Escape-Games, die eine arbeitgeberspezifische Story haben und ganz genau auf die Zielgruppe, die der Arbeitgeber sucht, zugeschnitzt sind.
Hey, schön, dass ihr wieder da seid. In der heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Talents, Fachkräfte und wie man diese mit neuen Wegen und neuen Methoden begeistern, finden, binden und entwickeln kann. Also genau die Kernthemen meines Podcasts. Darüber habe ich gesprochen mit Torben Steenmans. Er ist der Leiter für Serious Games and Business Development bei EatPlaces. Das ist eine Firma, die sich damit beschäftigt, Serious Games unter anderem zu entwickeln. Unter anderem entstanden aus dem Bereich der Escape Games, aber jetzt Serious Games, die dann wirklich maßgeschneidert sind für bestimmte Szenarien, um zum Beispiel Onboarding-Events, Recruitment-Games zu entwickeln für unter anderem Deutsche Bundesbank, aber auch eben im Bereich Recruiting für Azubis mit einem großen Energiekonzern, wo Torben schon was berichten kann, aber eben auch das ganze Thema E-Learning, das da mit reinspielt, das super spannend über Serious Games mit abgedeckt werden kann. Thema ist immer natürlich, wie kann Technologie in solchen Fällen lernen und Recruitment verbessern und weiterentwickeln. Nicht immer ist ja Technologie die Lösung für sowas, aber hier bietet es viele Ansatzpunkte. Wir haben am Ende noch ein paar Exkurse gemacht in Richtung Generation Z, Fachkräfte, Talente, wie man sie halten kann, binden kann. Also absolut hörenswert. Mir hat es Spaß gemacht, hört mal rein und jetzt ab in den Podcast. Torben, hi, schön, dass du im Podcast dabei bist.
Hallo Lukas, ich freue mich auch da zu sein. Vielen Dank.
Hi, grüß dich. Du, bevor wir einsteigen, würde ich einfach mal sagen, sag doch mal zwei, drei Sätze zu dir. Du weißt ja, gerade in meinem Podcast geht es immer viel um Talente, um die Veränderung der Arbeitswelt, um Zukunftsthemen. Da passt ihr, da passt du, glaube ich, super gut rein. Vielleicht sagst du mal zwei, drei Sätze, was du gerade so machst und was dich vor allem besonders umtreibt.
Ja. Also mein Name ist Torben Steenmans, ich bin bei der Erlebnismarke EatPlaces aktiv. Wir machen digitale Escape Room Erlebnisse, einerseits für Team Events, Weihnachtsfeiern, aber auch für E-Learnings und Recruitment. Und komme ursprünglich aus dem Bereich Team Coachings und Team Building tatsächlich. Also habe während meines Studiums habe ich International Business und Social Sciences studiert, habe ich als Teamcoach für Berufsgruppen gearbeitet, aber auch im Hochseilgarten beispielsweise, auch mit Schulklassen und sowas. Es hat mir immer großen Spaß gemacht, da im direkten Menschenkontakt zu sein. Und das erlaubt der Job jetzt auch, also wirklich Produkte für Menschen zu machen, Erlebnisse für Menschen zu schaffen. Und da bin ich also in der Leitung der Abteilung Serious Gaming und Game-Based Experiences bei EatPlaces aktiv.
Klingt ja schon mal super interessant. Lass uns da gleich auch mal vor allem reingehen. Ich glaube, im Vorgespräch hast du mir auch schon mal erzählt, dass eure Journey auch nochmal anders gestartet ist. Also ihr habt ursprünglich sogar mal wirklich den Ansatz vor Ort im Fokus gehabt und seid jetzt dann stärker natürlich in den Serious Games Bereich gewandert, wo wir dann auch sehr schnell den Link hinbekommen zum Thema Fachkräfte, Talente, weil normalerweise würde man sagen, Escape Rooms und Talents, kann ich mir zwar jetzt schon was vorstellen, angesichts der kniffligen Lage auf dem Talent-Market will man die Leute wahrscheinlich in seinen Room reinkriegen und da auch halten, aber erzähl doch mal zu eurer Story, natürlich macht ihr was ganz anderes, aber wie ihr gestartet seid und wie ihr auch jetzt vielleicht dahin gekommen seid, was ihr gerade macht.
Ja, wir sind vor 2,5 Jahren gegründet worden, schon mit der Erfahrung aus zahlreichen Escape Room Businesses und Unternehmen. Wir haben beispielsweise in Dresden und in Frankfurt die Marken Dresden Secrets und Frankfurt Secrets, die sich hauptsächlich mit Outdoor Escape Games für B2B Team Events, aber auch für B2C Kundenerlebnisse aussprechen. Und in der Gründung dabei war auch Enigmania, ein Escape-Room-Anbieter für stationäre Räume aus dem Ruhrpott, tatsächlich der größte dort in Dortmund und Duisburg. Und diese drei Standorte haben sich damals mit zwei Unternehmern zusammengetan und also die OEGD GmbH und KKG gegründet, die das Dach für mittlerweile vier Erlebnismarken ist. Eine davon ist also EatPlaces und dann gibt es aber auch noch Business Elephant für mobile Escape Games und eben Dresden und Frankfurt Secrets, sodass wir da ein ganz weitreichendes Escape Game Portfolio haben und daraus gewachsen sind. Und dann haben wir also zum Start der Pandemie im März 2020 uns Gedanken gemacht. Da habe ich auch gerade erst angefangen tatsächlich. Vorher gab es es ja auch so in der Form noch gar nicht, wie wir das Ganze digitalisieren können und Escape Room-Erlebnisse auch in der Pandemie Familien, Freunden, Arbeitskollegen und so weiter zur Verfügung stellen können. Und daraus ist das erste Spiel Ausgangssperre entstanden, was raketenmäßig abgegangen ist, um das mal so zu sagen. Ist wirklich, hat eine große Runde gedreht und vielen Leuten einfach Spaß nach Hause gebracht. Man konnte mal wieder zusammen was erleben, was machen. Über Zoom zwar digital, aber nichtsdestotrotz hat man irgendwie Gemeinsamkeit gehabt. Und aus diesem Spiel heraus ist dann auch ein B2B-Konzept entstanden für Team-Events und mittlerweile also auch der Serious Gaming und Gamification-Ansatz. Also es hat die Historie fußt in tatsächlichen Escape Room-Erlebnissen, die dann später digitalisiert wurden.
Ist aber ja, zum einen ist es aus meiner Sicht, ja, habt ihr echt auch ein super Timing, also in dem Fall vielleicht tatsächlich dieses blöde Ereignis, natürlich Pandemie, wo keiner von uns sich gewünscht hat und auch hofft, dass es so schnell nie mehr wiederkommt. Aber auf der anderen Seite ein super Timing, auf der anderen Seite habt ihr vielleicht auch viele Erfahrungen aus der Real-World-Experience vielleicht mit rübernehmen können und um die beiden Welten auch zu verschmelzen. Und ich glaube, jetzt so langsam wird dann auch ein Schuh draus. Ich beschäftige mich schon eine ganze Weile eben mit den ganzen Themen und Möglichkeiten auch von Serious Gaming. Also nicht selbst beschäftigen, sondern mich interessieren die Themen. Deshalb habe ich auch gute Kontakte hier zum Beispiel zu Lehrstühlen. Wir haben in Würzburg zum Beispiel eine ganz gute Forschung. Und ich finde es hochspannend, welche Möglichkeiten es da gibt. Und gerade wenn wir eben über Talente, über Bildung auch sprechen, da stellt sich ja dann tatsächlich immer auch die Frage, und die ist aus meiner Sicht auch berechtigt, neue Technologien, nur weil es digital ist, hat es nicht sofort auch einen Mehrwert für die Gesellschaft, für Organisationen, für Menschen. Aber es gibt eben ganz spannende Möglichkeiten und diese immersiven Welten, also und XR-Experiences sind, glaube ich, da wirklich ein ganz tolles Feld, um tolle Use Cases aufzumachen. Und da sind wir eigentlich dann schon bei den Bereichen, die ihr bedient. Ich würde vielleicht aber gerne nochmal so einen Schwenk nach vorne machen. Das ganze Thema eben Fachkräfteengpässe, Talents, das ist ja jetzt ein Bereich, wo auch du sehr stark mit dem Feld, das ihr bedient, aktiv bist. Vielleicht kannst du uns da mal kurz so ein paar Einblicke geben, wie du das einschätzt, wie da aus deiner Sicht so im Moment die Situation auf dem Markt ist. Ich kann dir gleich auch mal zwei, drei Sätze da noch sagen, wie wir das aktuell gerade auch sehen, auch ausgehend von dem Azubi-Markt, der auch extrem angespannt ist. Vielleicht gibst du mal da zwei, drei Impulse aus deiner Sicht, gerade auch vielleicht aus den Gesprächen mit den Companies, mit denen ihr arbeitet, aber auch deinen eigenen Erfahrungen. Wo sind da im Moment vielleicht die Riesenherausforderungen auch in dem Bereich?
Ja, also wenn man Wirtschaftsförderung und Co. fragt, dann sind die Top 3 Herausforderungen oder ist Fachkräftemangel eine der Top 3 Herausforderungen, definitiv. Also es beschäftigt gerade sämtliche Unternehmen durch alle Branchen weg, wie sie an neue Fachkräfte kommen, die langfristig das Unternehmen unterstützen können. Und ich glaube, das hat natürlich auch was mit dem Generationenumschwung jetzt zu tun und ja, dass einfach weniger sozusagen nachkommen. Aber insbesondere ist das auch eine Frage dessen, wie stellt man sich als Company nach außen dar? Und das ist das, was ich gerade sehe. Ganz, ganz viele Unternehmen merken jetzt gerade und sind aktuell dabei, sich da genau Gedanken darüber zu machen. Und das ist, glaube ich, ein Prozess, der gut ist, dass er jetzt so stark angestoßen wurde, dass man sich wirklich im Kern darüber Gedanken macht, wie präsentiere ich mich nach außen und wie bin ich für meine Mitarbeiter da? Das Thema Authentizität ist ja ein ganz, ganz wichtiges, um sich auch nach außen dann zu repräsentieren und attraktiv auch für neue Mitarbeiter zu wirken. Also auf mich ist es gerade wirklich schon ein Anfang von einer kleinen Notsituation in vielen Konzernen, weil wenn man ein bisschen perspektivisch denkt, dann sieht man einfach was auf sich zurollen, was man, dem man nicht mehr standhalten kann, weil man einfach vielleicht nicht mehr die Kapazitäten hat, sich den ganzen Aufgaben zu widmen, die man eigentlich leisten müsste, um weiterhin erfolgreich zu bleiben und eine gute Marktposition zu behalten und alles, was da dran hängt. Und dementsprechend ist natürlich auch der HR-Markt gerade total offen geworden für neue Tools und innovative Tools, die helfen sollen, die Fachkräfte zu finden und vielleicht auch, die helfen sollen, die Mitarbeiter, die man bereits hat, sehr viel länger auch zu halten, ne? Thema Retention. Und überall dort sehe ich gerade ganz, ganz viel Aktivität. Ich finde es super interessant, wie viel mehr Dynamik da jetzt reingekommen ist und genau. Es ist aber auch genau die richtige Bewegung, die da gerade entsteht, damit man sich den Herausforderungen dann auch irgendwie widmen kann, auch wenn es vielleicht teilweise scheint, als wäre es ein bisschen spät gewesen für das ein oder andere Unternehmen.
Ja, ich meine, du triffst den Nagel irgendwie auf den Kopf. Also ist natürlich ein Thema vor dem Hintergrund demografischer Wandel, was wir jetzt als Volkswirte natürlich schon seit, also da musst du kein Volkswirt so sein, da kannst du einfach, wenn du einen klassischen Dreisatz kannst, dann weißt du halt eben, dass aufgrund der demografischen Situation, die wir haben, die Gesellschaft immer älter wird und wir das Problem der Fachkräfteengpässe auf dem Arbeitsmarkt kriegen werden, und wir spüren das natürlich schon ganz krass, schon dort, wo es beginnt, natürlich in der Schule, aber auch dann natürlich bei den Abgängern und dann natürlich hier auf dem Azubi-Markt, und da haben wir noch ein paar Sondereffekte, die mit reinspielen, die letzten Jahre dazu geführt haben, dass der Markt immer knapper wird, also leider da zu wenige auch über eine Ausbildung starten, und das am Ende des Tages mit ganz vielen anderen Faktoren ein Riesenproblem für den Arbeitsmarkt dann auch am Ende des Tages darstellt. Und ja, es ist, glaube ich, richtig, viele haben es recht spät vielleicht trotzdem erkannt, weil halt die kurzfristige Auftragslage in den letzten 10 Jahren, Konjunkturboom, sage jetzt mal, jetzt letzten 2 Jahre mal ausgeklammert, aber 10 Jahre Konjunkturboom irgendwie etwas verwischt war, und da denkt man vielleicht etwas kurzfristiger, wenngleich da auch schon klar war, dass die Situation irgendwann so kommt, was die Talente angeht. Und jetzt muss man tatsächlich mit Blick auch vielleicht auf Personen, die da kommen, die sich vielleicht auch etwas anders ansprechen lassen möchten, die andere Präferenzen haben, die andere Denkmuster haben. Ich sage jetzt bewusst die Generation Z, wenngleich man, glaube ich, da nicht alle über einen Kamm scheren kann, aber trotzdem. Und plötzlich hat sich so viel verändert und man muss wirklich aktiv werden. Deshalb glaube ich, um es vielleicht jetzt mal kurz abzukürzen mit dem Impuls meinerseits, HR wird da in den nächsten Jahren deutlich an Bedeutung gewinnen in allen Bereichen und muss auch an Bedeutung gewinnen, wenn man es schaffen möchte, die Fachkräfte, die man in der Zukunft braucht, um wettbewerbsfähig zu sein, zu akquirieren, aber auch zu halten. Und du hast es richtig gesagt, Retention, also das ist ein ganz großer, ich bin ein totaler Fan davon, dass man vor allem auch erstmal gucken sollte, die guten Leute und Leute, die man eben hat in der Organisation, und das können Jünger sein, das können aber auch Ältere sein, das können Frauen sein, also die dann vielleicht Teilzeit nur arbeiten, die dann im Split-Modell eine ganz wichtige Rolle einnehmen, weil sie ganz wichtige Perspektiven einbringen, die super wertvoll sind, die, dessen Potenziale noch längst nicht ausgeschöpft sind. Ich kann es ja selbst aus eigener privater Erfahrung sagen. Und ja, da muss, glaube ich, ganz viel getan werden in der Zukunft. Und da haben die Unternehmen noch wirklich viel Luft nach oben. Du hast auch, glaube ich, mal kurz angekratzt, eben das Thema Employer Branding. Da spielen natürlich solche neuen Ansätze, die du auch beschreibst, hier auch eine ganz wichtige Rolle. Vielleicht kannst du das nochmal sagen, diese Verknüpfung auch zwischen Fachkräfte, Talente, Akquise und Employer Branding.
Ich glaube, das mit eines der wichtigsten Themen, das habe ich gerade dann schon mal kurz erwähnt, ist, dass man also authentisch von innen heraus agiert als Employer Brand mit der Arbeitgebermarke. Sonst funktioniert es einfach nicht. Dann baut man da was auf, was man hinterher nicht einhalten kann. Und genau das führt eben zu einer schlechten Retention-Quote, dass man die Leute nicht behält, wenn man die Versprechen, die man vorher gibt, nicht einhalten kann sozusagen. Ja. Ich glaube, das ist einerseits ein großes Problem. Und das Thema Sichtbarkeit ist, glaube ich, auch eine Herausforderung für viele Konzerne, die jetzt nicht direkt eine Produktmarke haben. Also wenn ich jetzt natürlich von den großen Automarken rede oder großen Technologiemarken, Smartphone-Marken und so weiter, dann kennt man die natürlich. Aber was ist denn mit den Unternehmen, die in zweiter, dritter, vierter Reihe stehen, die in den Lieferketten ein bisschen weiter hinten dran sind? Und wie können die ihre Sichtbarkeit erhöhen? Wie kann ich dem Arbeitsmarkt davon erzählen, was ich anbiete und welche coolen Aufgaben und Verantwortlichkeiten ich vielleicht bei mir im Unternehmen auch habe? Kapazitäten, die gefüllt werden müssen. Und ich glaube, das ist auch eine wirklich große Herausforderung neben dem Thema authentische Darstellung, dass also Sichtbarkeit bei vielen Unternehmen noch zu gering ist und man gerade irgendwie versucht, über Karriereseiten, über irgendwelche Kampagnen und Co. das versucht zu verbessern, wobei auch das einfach ein laufender Prozess ist. Sichtbarkeit kann nicht von heute auf morgen sich verändern, sondern da braucht es einfach flankierende Maßnahmen, die sich gegenseitig ergänzen, aufeinander aufbauen und über einen langen Zeitraum mit Konstanz durchgeführt werden, damit gewisse Arbeitgebermarken einfach dann mal ein bisschen mehr ins Rampenlicht kommen und auch vielleicht dahin, wo sie es verdient haben und nicht nur die Produktmarken, die immer ganz vorne stehen und sowieso allen Leuten in den Köpfen brennen. Ne?
Also ich kann da wirklich auch sagen, ich versuche das auch nach außen immer wiederum an die Unternehmen ranzubringen, zu sagen, auch kleinere, mittlere, die oft so coole Produkte haben und auch so coole Assets und auch vielleicht diesen Sinn und Zweck, den sie bedienen, der so toll zu vermarkten ist, das aber nicht wirklich richtig vermarktet wird. Also leider ist es ja irgendwie auch gerade so bei uns irgendwie hierzulande, aber auch im Frankenland, wo ich jetzt herkomme, ist oft so, du machst gute Sachen, aber groß reden tust du ja nicht drüber. Und da ist oft so, da kann noch ganz viel getan werden. Und jetzt ist aber nicht nur so, dass man drüber reden muss, sondern auch über die richtigen Kanäle und über die richtigen Medien. Und da sind wir ja fast schon beim Punkt, um mal so ein bisschen auf die Sachen einzugehen, die ihr macht, also eben auch mal andere Wege zu gehen, im Recruiting, aber auch im Learning-Bereich. Da bietet bietet eben Serious Gaming, glaube ich, eine ganz spannende neue additive Komponente, nicht nur für die ganz großen, auch für kleinere, mittlere, glaube ich, Unternehmen. Spannende Ansätze, über die wir gleich mal sprechen können. Natürlich beginnt vieles bei Social-Media-Kanälen, aber es gibt eben da noch viel mehr als einfach nur, sagen wir, ich baue jetzt hier mal einen Instagram-Kanal auf oder jetzt mache ich mal hier TikTok, weil es jetzt gerade irgendwie hip ist, sondern da steckt halt echt viel, viel mehr dahinter. Lass uns mal da doch ein bisschen da reingehen in das Feld, insbesondere die Ansätze, die ihr wählt, die verschiedenen neuen Medien, die da reinspielen, aber auch vielleicht wirklich Use Cases aus dem Bereich Serious Gaming, von denen du auch jetzt schon ein bisschen berichten kannst.
Ja, sehr gerne. Also wie schon mal eingangs erwähnt, wir fokussieren uns besonders auf den Bereich Recruitment und Erlebniskommunikation ist, glaube ich, auch so ein Wort, vor allen Dingen im Personalmarketing, weil irgendwie muss man ja auch ein bisschen die Ellenbogen ausfahren gegen Wettbewerber im Jobmarkt. Also wie kann ich jetzt meine potenziellen neuen Mitarbeiter erreichen und was muss ich vielleicht anders machen, damit ich auffalle und auch eine gewisse Mund-zu-Mund-Propaganda über meine Arbeitgebermarke entsteht. Und unserer Meinung nach ist das, indem man mit Erlebnissen auf die Zielgruppe zugeht. Und wir kreieren dafür Online-Escape-Games, die eine arbeitgeberspezifische Story haben und ganz genau auf die Zielgruppe, die der Arbeitgeber sucht, zugeschnitzt sind. Das heißt, wenn jetzt eine Company IT-Studierende sucht, dann kreieren wir ein 60-90-minütiges Spiel, das IT-Module enthält, IT-Rätselmodule, dass also wirklich die Interessen von der Zielgruppe auch hinterher abgefragt werden. Und warum das eine sehr gute und ich sage absichtlich ergänzende Maßnahme sein kann und sollte in Unternehmen, ist einfach, weil durch dieses Erlebnis, was man da schafft, wenn man jetzt beispielsweise mal ein Event organisiert an einer Uni oder an Schulen für potenzielle Azubis, ein Event mit Schülern macht, oder sonstige Career-Event-Formate macht und so ein Spiel einfach mal nutzt dafür, ist, dass das Erlebnis dazu beiträgt, dass die Marke nahezu jahrelang im Kopf bleibt. Man wird sich als Student immer mal wieder daran erinnern, wenn man sagt, hey, ich habe mit dem und dem Unternehmen irgendwie ein 90-minütiges, sehr cooles Erlebnis mit meinen Studienkollegen gehabt. Das hat richtig Spaß gemacht. Da entstehen positive Emotionen, die bleiben grundsätzlich länger im Kopf. Die Assoziation mit der Arbeitgebermarke ist in dem Falle dann auch positiv, weil man einfach Spaß hatte. Und wenn man sich dann später mal irgendwo bewirbt und sich fragt, naja, zu welcher Company soll ich denn gehen, wo suche ich denn jetzt einfach mal, wo gucke ich denn mir jetzt mal Karriereseiten an, was bieten die für Jobs an und sowas in die Richtung, dann hilft also dieses sehr verfestigte Erlebnis dabei, dass diese Arbeitgebermarke dann in den, weiß ich nicht, Top 10 sozusagen ist, die man dann mal nachguckt. Und ich glaube, das kann einfach mal eine neue Art und Weise sein, vor allen Dingen, weil man auch ganz anders zeigen kann, was einen ausmacht. Man transportiert die Inhalte ja nicht einfach über irgendein Sprech in einem Video oder über eine Karriereseite oder Videos, die in einer Instagram-Kampagne oder TikTok-Kampagne laufen, sondern man kann wirklich interaktiv zeigen, welche Benefits man selber hat, wie die Employer Value Proposition aussieht, was man also seinen zukünftigen Mitarbeitern verspricht und auch dort authentische Inhalte einarbeiten. Also warum sollten denn nicht Mitarbeiter Teil einer arbeitgeberspezifischen Spielstory werden, die sich dann da schon mal vorstellen und somit einfach wirklich authentische Einblicke ins Unternehmen geben? Und das ist wirklich mal ein Ansatz, der sich, glaube ich, unterscheidet von vielen anderen, ich nenne es mal Sichtbarkeits- und ich mache auf mich Aufmerksamkeitsansätzen. Und das funktioniert auch sehr gut, beispielsweise mit der Deutschen Bundesbank, wo wir eine Recruitment-Kampagne jetzt über Instagram am Laufen haben, wo mittlerweile über 450 Personen eine Story, die jetzt schon seit 3-4 Monaten läuft, immer weiter verfolgen und IT-Challenges dort lösen, die auf die Karriereseite leiten von der Deutschen Bundesbank und die am Ende des Tages in einem Bewerber-Event fußen. Also die können sich über Challenges, die sie lösen, über diese Kampagne qualifizieren für ein Bewerberwochenende. Und das, also 450 Leute so intensiv angesprochen zu haben, über so einen längeren Zeitraum an der Stange gehalten zu haben, das macht natürlich was mit der Arbeitgebermarke in den Köpfen von den Spielern.
Also wenn man es jetzt sich vorstellt, um es ein bisschen runterzubrechen, für vielleicht auch Firmen oder Leute, die jetzt sich mit dem Thema noch nicht so intensiv beschäftigt haben, kann man sich dann so vorstellen, ich versuche es mal einfach nochmal in meinen Worten zu sagen und du gehst nochmal drauf ein und sagst, ja genau so sieht es aus, weil wie sieht so ein Game aus am Ende des Tages oder wie sieht so eine Kampagne am Ende des Tages aus? Also ihr entwickelt was, ihr habt dann einen gewissen Funnel, der kommt über Social Media und dort baut ihr schon diese Story auf und entwickelt auch diese Story, ihr spielt das Thema an, ihr holt die Leute rein über diesen ersten Funnel Social Media auf die Karriereseite. Dort sind wiederum weitere Module verbaut, sodass man in dieses Spiel langsam reinkommt, dort Aufgaben lösen muss. Und am Ende des Tages habe ich es jetzt tatsächlich auch so, glaube ich, richtig verstanden, versucht ihr dann auch die Leute, die dann echt super engaged sind, weil sie sich mit dem Thema halt einfach auch beschäftigt haben, sogar dann noch in einen Real-Life-Event zu holen und dann wirklich das Paket sozusagen rund zu machen. Habe ich das so richtig ungefähr verstanden oder kann man das auch so Companies erklären, dass sowas also jetzt als Meta-Ablauf so ungefähr funktionieren kann?
Genau. Also eine Instagram-Kampagne und auch eine begleitende Roadshow sind der Funnel zu einem Bewerber-Event, was dann nochmal vor Ort stattfindet. Und um vielleicht nochmal ein bisschen die Story auch darzustellen, kann man es besser nachvollziehen.
Ja.
Also die Deutsche Bundesbank sucht IT-Studierende. Und wir haben jetzt über Instagram, also über mehrere Wochen hinweg, einen roten Faden immer wieder mit neuen Challenges sozusagen erstellt, bei dem eine IT-Taskforce zusammengestellt wird. Also das IT-Team der Bundesbank meldet sich, wir brauchen neue Leute in unserem IT-Team, werde doch Teil der IT-Taskforce. Und durch Challenges, die also immer wieder gepostet werden, kann man sich für diese Taskforce qualifizieren. Und qualifizieren heißt, man schickt die Lösungspasswörter ein und kommt dann eben in den Pool derjenigen, die fürs Bewerberwochenende eingeladen werden. Und am Bewerberwochenende selber wird dann nochmal in dem Fall ein Online-Escape-Game gespielt, wo wir eine Story entwickelt haben, wo ein Hacker die Systeme der Bundesbank sozusagen infiltriert. Und jetzt müssen die neuen IT-Talente, die ja Teil der Taskforce geworden sind, diesen Hacker wieder aus dem System schmeißen und damit einfach ihren Dienst erweisen sozusagen und ihre Skills beweisen. Und das ist also eine ganz lange rote Story, eine Story, die sich von Anfang bis zum Ende einmal durchzieht. Und bisher also wirklich ganz viele Leute einfach ein bisschen in den Bann gezogen hat und immer wieder Touchpoints hat, über einen ganz langen Zeitraum. Also die Kampagne läuft insgesamt 4,5 Monate. Und es sind immer wieder die Leute, die auch bei Instagram kommentieren und die Beiträge liken und mitmachen. Und das Engagement ist also groß und der Zeitraum lang. Und genau, das ist total spannend, das zu beobachten. Bin jetzt gespannt, wer am Ende dann tatsächlich auch im Bewerberwochenende dabei ist und dort genau die Bundesbank dann nochmal genauer und auch persönlicher noch kennenlernen darf.
Also ich finde es echt extrem spannend. Wir hatten kürzlich mal, oder ich durfte kürzlich einen ganz spannenden Hirnforscher auch mal hören, der auch gesagt hat, dass man die Leute tatsächlich und auch nachweislich über solche Aufgaben, die man zum Beispiel gibt, auch viel stärker engagen kann, als wenn ich jetzt nur wirklich eine Frontalbeschallung mache. Und wenn ich es jetzt hier mal übersetzen würde, dann ist es ja so, dass wenn ich jetzt hier euer Szenario sehe im Vergleich zu einer reinen Stellenausschreibung, am besten noch irgendwie so der Klassiker in PDF-Form irgendwie, dann ist da eine ganz anderes Engagement da, weil ich die Leute ja nicht nur irgendwie mit den Fakten da betraut mache, also du kannst das und das und wir bieten das und das und wir sind eine coole Firma, bewerb dich doch bei uns, sondern in dem Fall halt eben mit Aufgaben wirklich schon mal irgendwie betraue und sag, Mensch, das und das und das sind Themen, die uns wichtig sind, an denen kannst du jetzt mal zeigen, was du schon kannst und dann tauchst du in unsere Welt ein. Und das finde ich halt echt einen spannenden Ansatz und ich glaube tatsächlich, dass es ein Szenario ist, wie man junge Leute echt aktivieren kann für solche, ja, für die eigene Marke, aber auch für die Berufe, ja.
Ja, definitiv, sehe ich auch so. Und die Challenges, die dann da stattfinden, sind natürlich, auch wenn sie IT-Fokus haben, trotzdem noch recht niederschwellig einfach, weil man natürlich auch die Leute einladen möchte, zu diesem Bewerberwochenende zu kommen. Das darf natürlich nicht zu schwierig sein. Aber wenn man mal bei zentralbank.it.challenge bei Instagram guckt, dann kann man das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, was da für Verlinkungen dann auf die Karriereseite hinterher sind und welche Challenges dort stattfinden. Das sind manchmal Dinge, die mit der URL-Zeile zu tun haben, mit dem Quellcode zu tun haben. Ein DOS-Modul, was viele ITler oder IT-affine Menschen, glaube ich, auch noch was aus der Vergangenheit sagt. Und solche Dinge haben wir einfach mal da genutzt, um coole Erlebnisse zu schaffen. Und sind bisher begeistert, wie das Ganze läuft.
Ja, jetzt haben wir über das Event gesprochen, wo insbesondere auch natürlich an die Zielgruppe der Studierenden gerichtet war. Du hast aber mir auch erzählt, dass ihr schon auch Ansätze habt, um gerade eben beim Azubi-Recruiting oder auch Ideen habt, wie man Azubi-Recruiting angehen kann mit spannenden Beispielen. Du hast da natürlich eine Zielgruppe, die nochmal jünger ist, die man vielleicht auch nochmal anders irgendwie greifen muss, ansprechen muss. Ich weiß tatsächlich auch aus vielen Gesprächen mit ganz vielen Unternehmen, aber auch Kolleginnen und Kollegen, wie schwierig das ist und also gut, vielleicht ist es gar nicht so schwierig, vielleicht machen wir es einfach auch nur falsch, ja, aber deshalb kannst du vielleicht mal sagen, wie ihr das macht und was da eure Ansätze sind, gerade Serious Gaming oder Games auch in Verbindung mit Azubi Recruiting.
Genau, also was wir mit NWR Mitteldeutsche gemacht haben, ist ein Energiekonzern aus Sachsen oder aus Ostdeutschland, ist, dass wir ein Spiel konzipiert haben namens Blackout. Das geht nur eine halbe Stunde. Das heißt, die Komplexität, weil du es gerade ansprachst, die Zielgruppe ist natürlich deutlich jünger, ist also deutlich geringer. Und es ist ein halbstündiges Event, was in Schulklassen stattfindet. Und mit Hilfe eines Teach-the-Teacher-Konzeptes übergeben wir quasi das Spiel samt Spielleitung an NVIM, beziehungsweise die Lehrer, die es dann in Projektwochen durchführen. Und warum in Projektwochen? Weil der eigentliche Fokus des Spiels ist die Wissensvermittlung zum Thema Strom und Energie. Also welche Stromarten gibt es? Wie funktioniert ein Hauswirtschaftskreislauf? Und all solche Geschichten werden dort so dargestellt, dass es die Schüler aufklärt und in erster Linie eine Wissensvermittlung ist. Dann ist es aber durchaus so, dass die Arbeitgebermarke von NVIM dort immer wieder auftaucht innerhalb dieses Spielverlaufes. Und dass am Ende des Tages das natürlich auch dazu führt, dass sich die Arbeitgebermarke in den Köpfen der Schüler so ein bisschen einbrennt. Man überlegt, na, was habe ich denn da Cooles gemacht, wo könnte ich mich bewerben? Gleiche Gedanke wie vorhin mal formuliert. Und dann wird es also in Schulklassen durchgeführt oder auch als Homeschooling mal in den Projektwochen platziert. Man spielt dann immer in Fünfer-Sechser-Teams. Das heißt, eine Schulklasse wird beispielsweise in sechs Gruppen aufgeteilt. Und dann treffen sich die 30 Leute insgesamt erstmal auf Zoom, werden dann in die Breakouts eingeteilt. Und dann sind es browserbasierte Spiele. Das trifft auf alle unsere Spiele zu, damit die Hürde reinzukommen gar nicht so schwierig ist. Man muss sich jetzt nichts runterladen oder sowas. Und dann spielt man zu fünft oder zu sechst innerhalb einer Story, aber es ist jetzt nicht linear aufgebaut, dass du ein Rätsel nach dem nächsten lösen musst und es ist irgendwie wie so eine Anleitung, die man durchgeht sozusagen, sondern es sind sogenannte multilineare Spiele. Und dadurch entsteht auch der Erlebnischarakter und das kollaborative Arbeiten. Die müssen also zusammen sich die ganze Zeit absprechen, welche Findings sie auf den Webseiten gemacht haben, welche Verlinkungen sie gefunden haben, welche Rätsel sie schon lösen konnten. Das verraten sie dann auch den anderen, damit die auch schon mal die Rätsel lösen können. Aber jeder ist so ein bisschen an einer anderen Stelle im Spiel. Und damit entsteht eine total coole Dynamik. Dadurch entsteht eine Art Team-Event, ein Erlebnis. Und gleichzeitig transportiert man also Arbeitgebermarke und Wissen. Und finde ich ein total schönes Format und funktioniert bei den Schülern dann auch sehr gut, kommt gut an.
Was mir da gleich in den Kopf gekommen ist, was ich total charmant finde an so einem Ansatz, ist, wenn ihr die Leute wirklich da über Challenges und Aufgaben und Spiele reinholt in so ein Szenario oder in dem Fall eben über eine wirkliche Company, die ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung erbringt, dann ist das Interessante daran, dass die jungen Leute ja oft dann Sachen machen, die sie sagen, ey, das macht mir total Spaß, finde ich total cool und wissen aber eigentlich gar nicht, welcher Beruf dahinter steht, was auch gar nicht im ersten Schritt wichtig ist. Das ist ja völlig irrelevant. Und im Gegenteil, ich glaube, dass das sogar sehr gut ist, wenn man das am Anfang gar nicht weiß, weil wir oftmals gerade im Ausbildungsbereich, das ist so meine persönliche Meinung, ein bisschen ein Marketingproblem haben mit den Labels der Berufsbezeichnungen. Also die klingen halt im Ausbildungsbereich manchmal nicht so sexy wie irgendein cooler Studientitel. Und Marketing macht da, oder das ist in der Psychologie, glaube ich, ein ganz großer Faktor, dass auch allein schon, wie das klingt, irgendwie dazu verleitet, was gut zu finden oder nicht so gut zu finden. Und das finde ich spannend, aber vielleicht kannst du mal darauf eingehen, das wird auch sicherlich so sein. Die machen da Sachen und dann denken, haben die da total Spaß gemacht oder man merkt vielleicht sogar, Mensch, das Mädel war da ja überragend gut in dem Bereich und am Ende des Tages stellt sich raus, dass die vielleicht für einen Beruf geeignet ist, an den sie nie gedacht hätte. Und vielleicht ist es sogar noch cooler, das wird vielleicht auch diese blöden Gendermuster ein bisschen aufbrechen, die es ja auch im Ausbildungsbereich gibt.
Ja, ich frage mich, ob man, wenn man das Wort Management in Ausbildungsgängen genauso inflationär benutzen würde wie in Studiengängen, ob das attraktiver werden würde. Das bezweifle ich allerdings. Aber du
Nee, ich
hast
glaube
recht,
nicht.
ich stimme dir da total zu. Ganz so attraktiv klingen die Ausbildungsgänge nicht. Was wir machen, ist übrigens auch, dass wir in dem Spiel, wo die diesen Stromausfall verhindern müssen, in dem Spiel Blackout, die müssen sich in Accounts reinhacken und dort Informationen gewinnen, um zu wissen, wie man den Notstromaggregator hinterher ans Laufen bringen kann, der dazu hilft, den Stromausfall hinterher zu verhindern. Und wir stellen dann in diesen Accounts verschiedene Ausbildungsberufe vor, ne? Also dann ist man einmal bei dem Industriekaufmann, der Industriekauffrau im Account und sieht so ein bisschen die Aufgaben von ihr, ein paar Fotos, was sie so machen und all diese Sachen. Das heißt, wir versuchen dann auch trotzdem schon noch die Ausbildungsberufe direkt Teil der Story werden zu lassen. Und du hast auch recht, man erkennt natürlich direkt, in welchen Rätselmodulen welche Personen besonders talentiert vorgehen. Man kann Skills abfragen, deswegen nutzen wir die Spiele auch für Assessment Center, ganz klar. Dann programmieren wir Rätselmodule so, dass wirklich Hard Skills und Soft Skills werden ja durch die Kommunikation und die Dynamik in dem ganzen Team-Event erkannt und abgefragt. Aber wir können natürlich auch Hard Skills direkt abfragen. Das machen wir jetzt bei dem Azubi-Spiel natürlich nicht so konkret, das ist überhaupt nicht das Ziel des Ganzen. Aber nichtsdestotrotz erkennst du, wie digitalaffin, wie problemlösungsorientiert jemand vorgeht und welche Kenntnisse er vielleicht hat, wenn es bestimmte Rätselmodule gibt. Und selbst wenn es so Sachen sind, auch wenn ich das überhaupt nicht mag, dass sie da Kinder einfach mal oder Jugendliche in den Quellcode reingucken, um irgendwie mal ein Passwort rauszufinden oder sowas. Mittlerweile sind die alle verschlüsselt. Aber all das zeigt ja schon, wie geht jemand vor? Da wollte ja zwar jemand jetzt ein bisschen betrügen sozusagen, aber es zeigt ja trotzdem, man kennt sich mit solchen Sachen aus, man hat irgendwie eine IT-Affinität und ist da jetzt nicht komplett neu, wenn es um so Webseiten zum Beispiel geht. Und das sind alles Erkenntnisse, die gewinnt man in den Spielen. Und man kann ja als Observer dann sich auch dazusetzen bei den Breakout-Sessions und gucken, wie die miteinander reden und was sie machen. Haben sehr oft die Bildschirmübertragung an und dann kann man das auch verfolgen, wie sie diese interaktiven Rätselmodule lösen. Und da gewinnt man unheimlich viele Erkenntnisse.
Also, weil du gerade auch das Wort reingebracht hast, Assessment, und dass ihr natürlich im Assessment-Bereich das auch mit einsetzen könnt und dass man das auch schon tut, ist für mich total nachvollziehbar und auch verständlich. Ich muss immer sagen, ich war früher überhaupt kein Freund von Assessment-Centern. Klar, wenn man damit vielleicht selbst irgendwie dann in Anführungszeichen betraut war, um als Teilnehmer da irgendwie da hinzugehen, dann hat man immer ein ungutes Gefühl gehabt, dann hat man vielleicht mal eine schlechte Erfahrung mit so einem Training davor gemacht, was wirklich furchtbar vielleicht ist. Andererseits muss ich dir ehrlich sagen, jetzt mit diesen game-basierten Ansätzen, und ich habe auch schon viele Gespräche geführt mit Organisationen, die genau in die Richtung denken, siehst du ja automatisch Dynamiken, zum Beispiel eben über Teamverhalten, Kommunikationsverhalten, gerade so vielleicht auch im digitalen Raum, was wir ja für uns irgendwie, was ist die neue, die echte Realität ist, ja, also unser globales Arbeiten, wir arbeiten sehr stark digital, wo man schon einige Sachen, also nicht alles sicherlich, aber einige Sachen rauslesen kann, die sehr, sehr spannend sind. Also das nur mal noch so am Rande reingeworfen.
Genau, und was man aber da noch vielleicht zu ergänzen darf, auch in Assessment-Centern findet das Ganze als Story-Spiel statt. Das heißt, du bist gar nicht so in dieser direkten Prüfungssituation, dass du jetzt irgendwie ein Formular vor dir liegen hast, was du ausfüllen musst mit den richtigen Antworten, sondern du bist in einem Spiel drin und hast dadurch auch viel authentischere Eindrücke, die Observer, die HRler irgendwie einsammeln können, ne? Also wir haben jetzt gerade nicht im Online-Bereich tatsächlich, sondern mit unserer mobilen Marke Business Elephant für Porsche ein Assessment Center konzipiert, ein Spiel, was sie dort jetzt nutzen. Und das ist total interessant, wie dann die Teilnehmer in dem Spiel halt nicht direkt konfrontiert sind mit dieser Prüfungssituation und damit einfach sehr viel bessere Eindrücke auch liefern und ob der Teamfit hinterher passt und welche Soft Skills dann bei welchen Personen wie ausgeprägt sind. Das ist dann, finde ich, auch eine coole Weiterentwicklung von diesen Assessment-Centern, die schon teilweise sehr konfrontativ waren, glaube ich.
Ja, genau. Also ich meine, es ist ja immer so der Vorwurf, wer so am besten betrügen konnte, beziehungsweise das System austricksen konnte, hat da gewonnen in den Assessment Centern. Aber das, was du ja gerade beschreibst, wirkt ja dem entgegen. Das heißt, wenn du schaffst, die Leute da irgendwie rauszukriegen aus dem Plan sozusagen zu betrügen, in Anführungszeichen, und dann eben einfach gefangen zu sein oder dann eben eingeholt zu sein in dieses spielerische Szenario, um sich dann wirklich auch die wahren Skills zu offenbaren, dann wird dann Schuh draus, dann wird es auch, glaube ich, gut, dann macht es auch Spaß.
Genau.
Und vom Thema Spaß auch zum Thema Lernen zu kommen, ich glaube, das ist auch so ein Geheimnis, wenn man eben das Ganze, den Learning-Bereich wirklich aufrollen möchte. Und ein lebenslanges Lernen ist einfach ein Thema, das schon immer ein Thema war, aber vor dem Hintergrund, glaube ich, aktuelle Entwicklungen, digitaler Transformation, immer schneller werdender Wirtschaftszyklen, Veränderungen unserer Zeit. Wir merken es ja, jeder von uns ist ständig mit neuen Systemen betraut, muss neu dazu lernen. Also du lernst ja tatsächlich nie aus, und wenn es dann auch noch Spaß macht zu lernen, ist es umso schöner. Du hast auch gesagt, dass ihr gerade eben im E-Learning-Bereich mit den Games, die ihr macht, also eben klar, Serious Games, dass man da auch sehr, sehr spannende Use Cases aufziehen kann, die dann auch zugeschnitten sind, zum Beispiel auf spezielle Organisationen, auf bestimmte Szenarien. Lass uns doch mal da in den E-Learning-Bereich reingehen.
Sehr gerne. Du sagtest gerade einleitend vom Spaß rüber ins E-Learning. Es passt wunderbar zusammen und das ist genau unser Motto eigentlich, ne? Also wie kriegen wir denn in dieses Lernen, was oft so trocken und dröge ist, wo man irgendwie Frontalbeschallung ohne Ende hat, einen Workshop, der irgendwie ab nach 2 Stunden oder teilweise leider auch schon früher total langweilig wird, wie kriegt man da den Spaßfaktor rein, um das Lernen effektiver zu gestalten und vor allen Dingen auch die Lerninhalte nachhaltiger in den Köpfen der Menschen zu platzieren, dass die auch danach Bock darauf haben, mit den Inhalten, die sie da gerade gelernt haben, weil sie so positive Assoziationen haben, sich danach noch weiter damit zu beschäftigen, weil sie einfach Interesse an dem Thema gefunden haben. Und das ist das, was wir mit unserem E-Learning verfolgen, gamifiziertes E-Learning. Wir beispielsweise im Use Case PwC haben einen Wirtschaftskriminalfall entwickelt, der für Internal Auditors gemacht ist, also für die Revision. Keine andere Zielgruppe wird fähig sein, diesen Escape Room zu lösen, weil du einfach fachspezifisches Wissen brauchst, das dort aber auch vermittelt wird. Das heißt, du bist in einem Spiel, wo ja, du eigentlich deiner alltäglichen Arbeit ein bisschen nachgehen musst. Du musst herausfinden, wo kriminelle Machenschaften sind, wo der Money Flow nicht so abgelaufen ist, wie er legalerweise hätte ablaufen sollen. Das ist ja so ein bisschen die Aufgabe der internen Revision, sowas rauszufinden, damit alles nach den Standards und legalen Prozeduren läuft, wie man das also sich vorstellt. Und da gibt es also Rätselmodule, die bestimmte Modelle und bestimmte Herangehensweisen abfragen, Prozesse abfragen, die in der Revision gemacht werden müssen, damit man eben compliant ist mit den Vorgängen, die halt vorgegeben sind. Ne? Oder aber es gibt eine Software, mit der man gewisse Datensätze einfach mal filtern kann und die verrät einem dann Auffälligkeiten innerhalb der Datensätze. Beispielsweise sind irgendwie Rechnungsnummern auf einmal abweichend oder sonst irgendwie was, was ja ein totales Indiz dafür ist, dass da vielleicht was komisch ist mit Rechnungen, dass die vielleicht nicht so hinterher abgerechnet wurden oder doppelt provisioniert wurden oder sonst irgendwie was. Und diese Software haben wir imitiert mit ähnlichen Icons, sodass man spielerisch den Umgang mit der Software lernt, weiß, in welchen Schritten man welche Filter wie anwenden muss. Damit das Ganze aber auch sehr alltagsnah einfach ist, weil dann musst du dieses Rätselmodul lösen, um auf die nächste Website zu kommen, um im Fall mehr Erkenntnisse zu erlangen und Richtung Lösung Schritt für Schritt zu kommen. Hast aber gleichzeitig wirklich aus dem Arbeitsalltag Inhalte und in dem Fall auch Software, die du danach auch wiedererkennst. Und ich glaube, das ist das Wichtige bei einem Lernspiel, dass du nicht einfach komplett weltfremd oder realitätsfremd Inhalte vermittelst, sondern dass es immer einen Transfer gibt zum alltäglichen Arbeitsleben, sodass du das Wissen, was du gewonnen hast, spielerisch gewonnen hast, danach auch wirklich anwenden kannst. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache und das passiert in diesem Wirtschaftskriminalfall, der also, ich sage jetzt mal, so 30, 40% spielerisch aufgezogen ist und dann so ungefähr 60, 70% mit, ich sag mal, Wissensvermittlung auch, ne? Also etwas auch theoretischeren Inhalten, weil das soll ja natürlich am Ende des Tages auch neue Wissensinhalte in die Köpfe der Menschen bringen. So ist es ja nicht, soll nicht nur Spaß machen.
Wird es dann auch noch so ein Game, wie du es jetzt hier gerade beschreibst, von Trainern mit begleitet, oder ist es so, dass man die Leute allein in dem Game lässt?
Das kann man beides machen tatsächlich, ne? Also je nachdem, in welchem, ich sag mal, in welcher Lage die Gruppe ist. Also sind das sehr erfahrene interne Revisoren, die da bereits schon alles Wissen haben und die Modelle eigentlich schon aus den Zeiten noch kennen und dann das ganz gut zuordnen können, oder müssen die begleitet werden und unterstützt werden? Das ist dann ganz abhängig vom Kunden am Ende des Tages. Das ist immer so bei unseren Spielen, auch wenn wir ein gewisses Standardspiel dann vielleicht haben, es wird immer wieder individuell, sei es durch die Programmierung des Spiels an sich oder aber durch das Format, in dem es stattfindet, auf den Kunden zugeschnitten. Und das ist beides wichtig zu erkennen, dass es nicht nur Spielindividualisierung im technischen Sinne gibt, sondern auch im inhaltlichen Sinne, um sich auf einen gewissen Anlass sehr spezifisch einzulassen.
Und dann ist man eigentlich schon bei dem Punkt, dass du hast jetzt zwar jetzt Beispiele beschrieben, wo ihr mit sehr großen Companies zusammenarbeitet. Natürlich hängt das auch immer mit dem entsprechenden Budget zusammen, mal wirklich so einen innovativen neuen Weg gehen zu können. Hast mir aber auch erzählt, dass es durchaus Ansätze und Möglichkeiten gibt, da wirklich mit kleineren, mittelgroßen Betrieben auch mal solche Journeys zu beginnen, weil es da auch durchaus spannende Möglichkeiten gibt, das einzusetzen. Also das muss nicht unbedingt eben die Bundesbank sein oder PwC, sondern das eignet sich auch für andere Unternehmen durchaus.
Auf jeden Fall. Und das ist dann insbesondere auch der Fall, ich meine, in jedem Unternehmen, auch, vor allen Dingen auch in KMUs, gibt es ja Dinge, Wissensthemen, die immer vermittelt werden müssen. Das sind vielleicht bestimmte Verordnungen, die es gibt, oder in bestimmten Branchen oder Berufsbereichen bestimmte Standards, die immer wieder neu vermittelt werden müssen, weil sie geupdatet werden von denjenigen, die die Standards ausrichten. Und all solche Sachen. Und dann kann man natürlich, also dann entwickeln wir ein Spiel, an dem mehrere Unternehmen partizipieren können, weil es nicht so krass individualisiert werden muss, dass es dann nur auf dieses Unternehmen zugeschnitten ist, sondern da sind das Inhalte, die man sowieso an seine Mitarbeiter vermitteln muss. Und genau, da kann man dann also auch dran teilhaben und gibt bei weitem dann nicht so viel Geld aus wie für eine sehr individuelle Spielgestaltung, wie aus dem Use Case jetzt gerade genannt. Das sind natürlich auch Möglichkeiten für KMU, auch im Recruitment-Bereich, ne? Wir müssen ja nicht immer eine komplette Story mit Instagram-Kampagne und Roadshow und allem drum und dran für ein Bewerberwochenende am Ende konzipieren, sondern Manchmal sind es auch schon die kleinen Sachen, wie beispielsweise ein interaktives Rätselmodul auf der Karriereseite zu platzieren, wo man für die Lösung dieses Moduls Inhalte von der Karriereseite braucht. So guckt man sich mal die ganze Seite an. Und wenn man es abgeschlossen ist, gewinnt man einen Preis oder wird in einen Lostopf geschmissen für ein Festivalticket oder sonst irgendwas, was der jungen Zielgruppe dann irgendwie den Trigger setzen würde, da auch mal mitzumachen. Das heißt, das sind dann einfach so nur so kleine Rätselmodule, gar nicht notwendig, ein ganzes Spiel zu konzipieren, die auch für KMU unheimlich hilfreich sind, um mal einen Schritt nach vorne zu machen in ihrer Bewerberansprache.
Genau. Ich meine, wenn jetzt Unternehmen oder Vertreter aus Unternehmen so zuhören jetzt und total euphorisch sind, dann muss man aber auch dazu sagen, ich glaube, die richtige Arbeit, also ich meine, ihr bietet die Basics dafür oder die Infrastruktur, aber die echte Arbeit, also die wird dann am Unternehmen noch, muss mitgemacht werden und muss begleitet werden. Das heißt, ihr bietet denen die Tools, aber die Umsetzung und wirklich die echte Arbeit, auf dieser Journey, die muss und wird in den Unternehmen laufen, ne? Also vielleicht kannst du da nochmal was sagen.
Genau, also es ist natürlich schon so, dass wir den HR-Lern jetzt nicht sämtliche Arbeit abnehmen, ne? Also die müssen natürlich selber noch weiter aktiv werden und das Recruiting, die Selektion im Recruiting selbst durchführen. Und genau, es ist auch so, dass bei Personalmarketing-Kampagnen wir jetzt nicht die Market, also wir beraten gerne und haben auch super viele Erfahrungen schon gemacht und können Partner vermitteln, aber wir sind jetzt keine Marketingagentur, die dafür zuständig ist, die Reichweite auch noch zu generieren, sondern wir bilden den Content der Kampagne und partnern dann mit einer anderen Agentur oder mit dem Inhouse-Marketing-Bereich, um die Reichweite sicherzustellen. Das sind also immer zwei Puzzleteile, die da zusammenkommen. Die Konzeption der Content und dann gleichermaßen aber eben auch die Reichweite, wo es aber, glaube ich, auch, wo jedes Unternehmen gut daran beraten ist, damit Experten auch zusammenzuarbeiten, um zielgruppenspezifische Paid-Campaigns zu machen. Weil da kann man ja unheimlich viel rausholen aus Performance, Datensicht. Und das sollte man also auch nicht einfach mal eben so mit links ansehen, das Thema, sondern auch da jemanden dran setzen, der wirklich Ahnung von der Materie hat, ne?
Also was mich noch interessiert hat, ist, tatsächlich ist mir so in den Sinn gekommen, habe ich mir auch nochmal gleich hier aufs Blatt geschrieben. Sind das dann browserbasierte Games oder VR-Games oder zum Teil vielleicht auch Möglichkeiten, solche Sachen irgendwie in Augmented Reality zu transferieren? Wo liegt da euer Schwerpunkt, beziehungsweise was sind da vielleicht auch die Planungen, die ihr
Ja,
habt?
also mit der Marke ePlaces ist es durchaus so, dass wir im Bereich browserbasierter Games aktiv sind, aber auch Projekte in Richtung Virtual Reality haben, definitiv. Also die digitale Welt bietet immer und immer mehr Möglichkeiten, da sind absolute Trends zu erkennen, denen wir uns natürlich auch widmen wollen und wo wir am Zahn der Zeit bleiben möchten. Wir werden aber auch genauso, also unsere Outdoor Escape Games von Dresden, Entschuldigung, von Dresden und Frankfurt, sind aber auch mit Augmented Reality ausgestattet, ne? Sodass wir auch dort die Expertise haben, genau, solche Rätsel zu entwickeln und daraus oder Kampagnen damit zu unterstützen, Lernspiele noch greifbarer zu machen, dass man vielleicht auch mal wirklich, wenn man nicht alle Lernevents sollten online stattfinden, auf gar keinen Fall, unbedingt auch vor Ort planen, aber warum denn dann nicht auch mal so eine Augmented Reality-Komponente mit reinbringen? Wo man dann die digitale Welt und die haptische Welt, die physische Welt miteinander verbindet und einfach mal um eine Sphäre erweitert, und damit das Lernerlebnis irgendwie auch auf ein anderes Level bringt, neue Möglichkeiten hat, Dinge zu erklären, und so weiter. Also, wir sind da in sämtlichen Bereichen aktiv, vor allen Dingen aber im Bereich Browser-Based Gaming, und VR, da interessieren wir uns sehr stark für die Entwicklung.
Ja, also ich bin auch totaler Fan, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, in der Verknüpfung zwischen wirklich, echt, also ich sag mal echt, die echte Welt sozusagen und die digitale Welt. Das bietet total viele Möglichkeiten und ich denke, es gibt so Real-Life-Experiences, und Gegebenheiten und Setups, die einfach durch die digitalen Komponente nicht ersetzt werden können. Und ich glaube, wir haben in den letzten Jahren vor allem auch gesehen, wie wichtig die menschliche Komponente, zwischenmenschliche Komponente ist. Da ist es echt schwer, zum Teil im digitalen Kontext, Sachen zu ersetzen, auf jeden Fall, sage ich mal. Man kann sicherlich Alternativen, mal Übergangslösungen schaffen, aber es gibt halt echt tolle Use Cases, wie du es gerade auch beschreibst, wenn ich dann eben zum Beispiel in diese Real-Life-Szenarien Augmented Reality Komponenten mit reinnehmen und Sachen eben da reinbringen kann, die ich sonst so eben ja in der echten Welt einfach nicht reinbringen könnte, die dann dazu führen, dass du einfach einen Mehrwert im Lernen hast. Und dann wird ein Schuh draus. Dann ist es ansprechend, dann macht es Spaß, dann hast du einen Mehrwert und dann ist es eine echte, eine Verbesserung durch Technologie aus meiner Sicht.
Sowohl im Lernen als auch im Recruitment ist das Erlebnis super wichtig und steht im Zentrum, weil das Erlebnis intensiviert die Erfahrung, die man da gerade hat. Und wenn man das geschafft hat, das so zu intensivieren, dass es im Kopf bleibt, die Arbeitgebermarke im Kopf bleibt oder die Wissensinhalte im Kopf bleiben, dann hat man einen großen Schritt nach vorne gemacht. Und ein Erlebnis definiert sich ja dadurch, dass es eine Interaktion mit den Inhalten gibt, dass eine Immersion entsteht und dass irgendwie im besten Fall auch eine Gruppendynamik in meinen Augen, also kollaborativer Ansatz, mit inkludiert ist. Und wenn du durch AR es schaffst, einerseits die Immersion zu erhöhen, weil du dann noch eine Sphäre hast, in der du die Story erzählen kannst, oder aber die Interaktion mit den Wissensinhalten erhöhen kannst, dann intensivierst du das Erlebnis. Und das ist für mich persönlich einfach der Schlüssel zu einer erfolgreichen Lernkampagne oder Recruiting-Kampagne. Die Intensivierung des Erlebnisses. Und da haben wir so viele Stellschrauben und durch den Medienmix noch mehr dazu bekommen in den letzten Jahren. Die müssen wir einfach nutzen, um Potenziale auszuschöpfen, die wir bisher noch nicht ausgeschöpft haben. Um Mitarbeiter auf Future Skills zu trainieren, die sie bisher noch nicht hatten. Und all diese Themen. Und ich finde, das wäre einfach wirklich verlorenes Potenzial, wenn man das nicht nutzen würde.
Ja, sind wir eigentlich schon fast perfekt übergeleitet zu dem Punkt, wo ich tatsächlich auch nochmal mit dir aufgreifen wollte. So, du hast ja ganz viele Erfahrungen aus echten Use Cases, aus der Arbeit mit Unternehmen, die solche Sachen jetzt schon einsetzen, aus eigener Entwicklung, aus den letzten Jahren, die ich durchlaufen habe, mit allen möglichen positiven wie negativen Erfahrungen. Was sind denn so Do's und Don'ts, die du vielleicht so mit reinbringen könntest jetzt? Wenn wir nochmal den ersten Schritt zurück machen, bezogen tatsächlich auf allgemein in den Bereich Fachkräfte, Rekrutierung und Fachkräfte halten und dann natürlich nochmal, wenn es darum geht, neue Technologien für sich zu erkennen und dann auch einzusetzen. Vielleicht in den beiden Bereichen, dass du so ein paar Do's and Don'ts, Learnings nochmal mit reingeben kannst für die Zuhörerin.
Ja, also Do's im Bereich Recruiting und Retention ist auf jeden Fall das Ohr nah an den Menschen zu haben. Die Menschen stehen im Mittelpunkt. Im HR sowieso, aber grundsätzlich in einer Organisation. Auch unser Motto ist da People First. Wirklich. Also man muss wertschätzend agieren auf der einen Seite. Und wenn eine große Kündigungswelle auf einmal kommt, dann muss man auch mal nachfragen bei den Leuten selber, welche Muster erkennt ihr vielleicht? Was ist denn hier passiert intern? Wie ist die Stimmung? Wie ist die Kultur? Und dann muss aber auch mal wirklich, also das ist auch ein starkes Du, mal analysiert werden und dann umgesetzt werden und danach geprüft werden. Also wirklich auch mal quasi so einen wissenschaftlichen Hergang dazu haben, dass man da wirklich Stück für Stück das Ganze abarbeitet und Dinge erkennt, Muster erkennt, die dazu führen, dass negative Dynamiken entstehen in einem Unternehmen im HR-Bereich. Ich finde, das ist super wichtig, dass man da dran bleibt. Und Don'ts, ja, ich glaube, wenn man Führungskräfte nicht in den Fokus rückt heutzutage. Ich glaube, die sind wichtiger denn je, Vorreiter zu sein in der Kultur, in der Art und Weise, wie wir lernen, in den Projekten, für die man offen ist, Innovationsprojekte und so weiter. Wie führen die Mitarbeiter die Menschen? Für mich ein absolutes Don't, da keinen Fokus drauf zu setzen und da nicht neu zu denken. Offen zu sein für neue Projekte, aber vor allen Dingen auch für neue Denkweisen innerhalb des Unternehmens. Und dann die Mitarbeiter mit auf die Reise zu nehmen. Ich glaube, das wäre für mich ein Don, das nicht zu machen.
Weißt du, was da ganz gut reinpasst, ohne dir jetzt reingrätschen zu wollen? Das, was fällt mir auch immer auf, wo wir, glaube ich, auch ganz viel noch dazulernen können, in ganz vielen Bereichen, ist oftmals, wie man sich auch trennt voneinander. Weil ich glaube, das ist auch so ein Punkt. Wir werden immer Fluktuationen haben und es wird immer mal so Punkte geben, wo gute Leute auch einen verlassen und das unheimlich wehtut. Aber leider gibt es halt auch viele Fälle, wo man dann da irgendwie beleidigt drauf reagiert und dann auch noch irgendwie Scherben irgendwie entstehen. Wenn man es da schafft, auch eine gute Trennungskultur hinzubekommen, hat man vielleicht auch eine Riesenchance auch für die Zukunft. Das fällt mir nur ein, weil es auch gut zu den beiden Punkten passt, die du angesprochen hast.
Ist definitiv ein guter Punkt. Ich finde, da sieht man dann immer besonders, wie jemand ist, sozusagen, in dem Moment, wo es wirklich am unangenehmsten eigentlich ist, wenn man jemand Gutes verliert. Also stimme ich absolut zu. Sollte man definitiv auch beachten.
Technologie habe ich noch gefragt, wenn es wirklich darum geht, auch um Technologien einzuführen und da mal neue Wege zu gehen. Was würdest du da raten auf der einen Seite und auf der anderen Seite vielleicht auch sagen, Vorsicht, da könnte es gefährlich werden?
Ja. Weiterbildung fördern und zwar aktiv. Nicht nur in den Vertrag reinschreiben, ihr habt irgendwie 5 Tage Weiterbildungsfreiraum sozusagen im Jahr oder sowas, sondern auch aktiv Angebote machen, dass man sich der Technologie, die sich ja rasend schnell verändert und die auch in Unternehmen immer wieder neue, also es gibt ja immer wieder neue Anwendungsfelder und neue Software, die eingeführt wird und so weiter. Dass man da wirklich aktiv die Leute darauf hinschubst, sozusagen, sich weiterzuentwickeln und am Zahn der Zeit zu bleiben. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Do, was man machen sollte in einem Unternehmen. Und Don't ist, naja, auf jeden Fall, also nicht ignorant sein diesen Entwicklungen gegenüber. Also wir können uns dem nicht entgegenstemmen sozusagen, sondern wir müssen gucken, welche Chancen das bietet. Natürlich auch durchaus mal Risiken analysieren. Was ist auch Quatsch? Also welche Tools sind vielleicht einfach drüber? Was brauchen wir nicht? Was ist unnötig? Aber im Kern muss man dann trotzdem erkennen und auch vielleicht das mal schulen, die Sensibilität dafür, zu erkennen, was an neuen Technologien ist denn hilfreich und was nicht. Sodass man da auch aus der Mitarbeiterschaft selber heraus Vorschläge und Ideen einbringen kann und es nicht immer nur top-down kommt, hey, wir führen jetzt das noch ein und jenes und diese neue Technologie, sondern dass das ein bisschen mehr aus der Mitte kommt. Ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Sache und die Leute auch mitnehmen. Ich glaube, die älteren Generationen, die fühlen sich manchmal so ein bisschen hinten dran, wenn dann jetzt die nächste Erneuerung irgendwie eingeführt wird und so weiter und verstehen überhaupt gar nicht mehr jetzt, wo vorne und hinten ist gefühlt. Die Leute auch einfach mal, also Basisarbeit leisten. Die Leute mitnehmen und onboarden und sich die Zeit nehmen und wie gesagt, ein Ohr dran haben, was denn vielleicht auch deren Herausforderungen damit sind, ne?
Du sprichst noch einen wichtigen Punkt an, der mich auch tatsächlich schon oft umgetrieben hat und der mich tatsächlich immer noch umtreibt, ist auch wirklich bei den älteren Beschäftigten. Wie du es beschreibst, ist es ja richtig, die fühlen sich oft abgehängt von den Entwicklungen, sehen dann oft, was die Jungen da alles machen und wieder ein neues Programm und dann wird alles schneller. Auf der anderen Seite bringen ältere Beschäftigte oft eine unheimlich große Erfahrung mit, die man einfach nur wiederum in einem anderen Kontext, wenn man es anders kanalisiert und vielleicht Teams etwas umstellt, auch enorm gut nutzen kann. Also warum muss denn dann der ältere Beschäftigte da irgendwelche Codes schreiben können? Aus meiner Sicht, das ist dann unnötig. Vielleicht kann das auch sein, dass der dann vielleicht so ein Team berät der jungen Leute, dann sagt, pass mal auf, also aus Erfahrung weiß ich frei, wenn ihr hier alles digital macht, dann läuft das nicht mehr. Ihr braucht ja auch die Menschen dazu oder beziehungsweise ich kenne bestimmte Dynamiken, Zusammenhänge, die ihr jetzt hier noch nicht kennt. Und dann ist es unheimlich cool und gibt einen Mehrwert in der ganzen Organisation, weil das Schlimmste ist, glaube ich, wenn das Potenzial der Älteren dann verloren geht, weil die frustriert sind und keinen Bock mehr haben, bei dem ganzen Spiel mitzumachen. Und das passiert leider oft und ist fatal. Aber du wolltest noch was zu sagen.
Ich habe noch ein sehr starkes Du, was ich empfehle. Und das ist die beiden Generationen, von denen man immer so spricht. Und da ist jetzt die Gen Z auf der jüngeren Seite im Fokus und die älteren Generationen auf der anderen Seite zusammenzubringen, einen Dialog zu fördern zwischen den Generationen. Also ich sehe jetzt immer häufiger auf HR-Veranstaltungen und sowas Vorträge über die Gen Z und warum sie so sind, wie sie sind, warum sie diese Ansprüche stellen, was sie vom Arbeitsmarkt erwarten, weniger Arbeitszeit, hohes Gehalt, aber gleichzeitig auch viel bessere Kultur und hybride Arbeitsmodelle und so weiter und so fort. Das wird nicht funktionieren, wenn beide Seiten irgendwie mit extremen Positionen aufeinandergehen. Ich glaube, wenn die Harmonie zwischen den Generationen wieder etwas mehr stimmt und hergestellt wird, weil einfach nicht so extreme Positionen eingenommen werden, dann ist das ein Vorteil fürs ganze Unternehmen. Mehr wieder Hand in Hand gehen. Den Dialog fördern, den Austausch fördern und gucken, wie man die beiden Seiten wieder ein bisschen mehr zueinander bringen kann, weil ich habe manchmal doch schon das Gefühl, dass da eine gewisse Lücke aufklafft zwischen den Generationen. Und das finde ich eigentlich schade, weil man gemeinsam einfach, ist es so, mehr erreicht, als wenn man irgendwie für sich in seinem eigenen Süppchen kocht. Und so muss man einerseits vielleicht die älteren Generationen in mehr Unterstützung anbieten, deren Erfahrungen mit einfließen lassen, weil die haben sie nun mal. Und die jüngeren Generationen müssen vielleicht, und da schließe ich mich selber mit ein, ich bin selber Teil der Gen Z, vielleicht auch mal ein bisschen ihre Ansprüche teilweise runterschrauben und nicht mit 0 Jahren Arbeitserfahrung in ein Unternehmen kommen und sagen, ich will das, das, das und das. Ich glaube, da kann man von beiden Seiten sehr gut aufeinander zuarbeiten.
Du hast es perfekt beschrieben. Also ich wollte es gerade sagen, ich bin jetzt, würde ich mich der Generation Y zuordnen, bin aber extremer Fan der Generation Z, sehe es aber ganz genauso wie du. Also ich glaube, die Wahrheit liegt echt darin, dass beide Welten sich aufeinander zu bewegen. Und nur so geht es auch. Man, anders funktioniert es gar nicht. Und ich glaube, dann entstehen diese ganzen Missverständnisse, die wir in der Realität oft sehen und auch dieses Unverständnis. Und vielleicht auch wirklich falsche Vorstellungen, die dann keinem was bringen. Also am Ende des Tages, glaube ich, war das ein super Summary mit tollem Exkurs noch am Ende. Also Torben, mir hat es verdammt viel Spaß gemacht. Die Frage vielleicht am Anfang, am Ende noch so ein bisschen, noch mal kurz zu dir rüber, wenn ich schon gleich auch sagen kann, danke, dass du dabei warst, hat mir super Spaß gemacht. Wo findet man euch, wo findet man dich, wo kann man das noch nachlesen, abgesehen davon, dass wir es ohnehin auch noch in den Shownotes verlinken.
Ja, genau. Also unsere Website www.eplaces.de ist auf jeden Fall erreichbar und auch frisch mit unseren Inhalten aufpoliert vor kurzer Zeit. Bei LinkedIn bin ich sehr aktiv, also vernetzt euch gerne mit mir. Ich stehe super gerne im Austausch, auch zu neuen Themen, was Brainstorming einfach mal zu Projekten angeht oder sonstiges. Ich bin total offen für kreative Gedankengänge und wie gesagt, gerne schon ab dem Brainstorming irgendwie mit dabei. Und genau, da findet man uns genauso für Business Elephant, natürlich auch die Website am Start. Und grundsätzlich bin ich sehr viel mittlerweile auf HR-Veranstaltungen in Deutschland unterwegs, ob als Besucher oder als Vortragender oder Workshop-Anbieter. Kommt da auch gerne einfach auf mich zu. Ich bin immer happy, mit Leuten in den Austausch zu kommen und Meinungen auszutauschen und neue Dinge zu erfahren. Genau.
Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, sehe ich genauso, Torben. Also von daher sage ich danke, cool, dass du dabei warst und ich hoffe, viele interessierte Zuhörerinnen, die jetzt da wirklich sagen, Mensch, war cool, nehme ich was mit und komme auf euch zu in spannenden Projekten. Danke, Torben.
Vielen Dank, Lukas. Dankeschön.
Hey, danke fürs Reinhören. Mir hat es wieder viel Spaß bereitet. Ich hoffe, euch eben auch. Und das Thema Serious Games, neue Technologien, aber gerade auch eben Gaming und Lernen, Gaming und Education, Gaming in Verbindung mit dem Aufbau von Arbeitgebermarken. Das sind natürlich tolle Themen, die mich begeistern. Torben hat das, glaube ich, hier wirklich an schönen Beispielen erklären können. Und wem es Spaß gemacht hat, schaut wirklich mal auf die Seite von ePlaces. Und ansonsten checkt aus sein LinkedIn-Profil. Und ich freue mich, wenn ihr den Podcast liked, kommentiert und beim nächsten Mal wieder dabei seid. Macht's gut, bleibt gesund, ciao.